Wer kann sich an mein letztes Wort, meine Predigt erinnern? Da ging es in Markus 8, Vers 8, einfach zu merken: Herr, sprich nur ein Wort und der Kranke wird gesund. Wenn der Herr spricht ein Wort, wird meine Seele gesund, deine Seele gesund. Der Herr macht uns gesund. Und um nichts anderes soll es heute gehen, wie um das lebendige Wort. Wir haben die große Gnade, wir haben die große Gnadenzeit, wo wir das Wort Gottes predigen dürfen. Und es ist interessant, dass Paulus das immer wieder erwähnt. In seinem letzten Brief, den er schreibt, kurz vor seinem Tod, in dem Timotheusbrief, schreibt er zu dem Timotheus. Das lesen wir am besten, weil das Wort einfach lebendig ist. 2. Timotheus 4, Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Er sagt, kämpf darum. Worum? Hierfür. Vergiss das nicht. Egal, wo du dich befindest, es geht um das Wort. Timotheus, unterlass das nicht. Und was wäre unser Gottesdienst, wenn wir nicht das Wort predigen würden? Wenn wir nicht aus diesem Wort lesen würden? So würde es keinen Frucht bringen. Das Wort ist lebendig. Und ich bin so froh, dass ich das Wort lieben darf, dass ich das lesen darf und dass mich das immer wieder packt. Ich habe das schon am Donnerstag in der Jugend erzählt. Ich hatte diese Woche ein Ereignis. Viele wissen, dass wir auch so ein paar Tiere zu Hause haben, mehrere Hühner und Kaninchen. Und plötzlich stand, also wir waren dann mit unseren Mitarbeitern im Garten am Arbeiten, plötzlich stand bei mir im Garten das Ordnungsamt. Mit einer Frau vom Veterinäramt, von Gummersbach, vom Kreis. Guten Tag, Sie sind der Herr Giesbrecht? Ja, ich bin der Herr Giesbrecht. Sie wurden angezeigt. Sie haben Hühner und die werden nicht artgerecht gehandelt oder gehalten, behandelt. Ich so, kann sein. Also mehr Bio und mehr Freiraum, wie die bei uns haben, kenne ich keinen bei uns in der Gegend. Und wir haben ein großes Grundstück, die haben da über 1000 Quadratmeter plus das Nachbargrundstück, was die noch mitnutzen dürfen. Es war so, dass ein weiterer Nachbar, der hat uns angezeigt, weil er meinte, dass die Hühner nicht artgerecht gehandelt werden. Die werden alle in einem Käfig eingesperrt, obwohl die den ganzen Tag draußen auf der Wiese rumlaufen, bis zur Straße laufen. Und in mir kam sofort so ein Groll hoch. Und morgens in der stillen Zeit habe ich gebeten: Herr, du leitest meinen Weg. Wir haben es gesungen, ein Leben gegeben, für wen? Für den Herrn der Welt. Aber wie sieht das oft praktisch aus? Wie bin ich so weit entfernt von dem Weg des Herrn? Und die Frau kam dann in den Garten, hat sich das alles angeschaut, sagt sie, ja, das ist echt alles Bio. Ich weiß auch nicht, was der Nachbar hat. Der Raum, also der Schuppen, der Stall für die Hühner, ausreichend. Die sehen wohl ernährt aus und wir haben echt, das sind solche Biester, die kriegen unseren ganzen Haushaltsrest noch, die futtern sich die Seele aus dem Leib. Also die sind echt satt und die werden gut genährt. Viele kennen unsere Eier auch, die wir davon tragen. Und dann war in mir sofort ein Groll gegen den Nachbar, weil ich wusste, wer das war. Der vom Ordnungsamt war ganz entspannt, die Frau war entspannt. Und ich habe nur gebetet: Herr, leite du mich. Lenk du jetzt meinen Weg. Er hat einen Hund, den er auf dem Balkon einsperrt. Und immer wieder ist er da am Kläffen und am Bellen. Und ich dachte, ich gehe jetzt hin, Video, zack, nächste Anzeige. Gleichberechtigung. Und der Geist spricht zu meinem Herzen. Du bist ein neues Kind. Wir sind eine neue Kreatur. Böses mit Bösem vergelten ist menschlich. Und er lenkte mich auf den Gedanken von dem Psalmist David. Die Rache ist mein. Gib das dem Herrn ab. Und er wird das lenken. Er wird das leiten. Und dann kam ein Frieden in mein Herzen. Wenn ich jetzt nicht leuchten werde, wann dann? Und so prüft der Herr uns, So lenkt er uns und so können wir uns tagtäglich heiligen und reinigen lassen. Durch das Wort Gottes. Wenn wir in der Beziehung mit dem Heiligen Geist stehen. Ich möchte uns eine Geschichte heute vor Augen führen, die sehr interessant ist. Das Bild kam etwas spät, aber es haben einige wahrscheinlich schon gesehen, in der Männer-, in der Frauengruppe von der Gemeinde. Abendmahl ganz anders. Wir werden heute das Abendmahl feiern und ich möchte uns eine Geschichte aus der Bibel nehmen, wo Abendmahl ganz anders gefeiert wurde. Ein Ereignis, was mich geprägt hat, was dich prägen wird. Und ich kann dir garantieren, das wird spannend werden. Dazu schlagen wir Apostelgeschichte Kapitel 20 auf. Apostelgeschichte Kapitel 20. Es geht ab Vers 5 bis einschließlich 12. Kurz zum Kontext. Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise, beendet die Reise und jetzt geht's eigentlich Richtung Rom. Er hat sich schon von vielen Gemeinden verabschiedet, die er gegründet hat, die er bei der zweiten Missionsreise, dann bei der dritten nochmal besucht hat, Älteste eingesetzt hat, Diakone eingesetzt hat, Strukturen und Normen gegeben hat, damit es zwischenmenschlich geht, damit die Waisen, die Witwe nicht vergessen werden und hat das eingeführt in die Gemeinde und jetzt weiß er, seine Reise geht langsam zu Ende. Durch den Heiligen Geist empfängt er immer wieder, geh nicht diesen Weg, geh den anderen Weg. Die Gläubigen sagen ihm, wenn du jetzt hier lang gehst, werden die Juden dich töten. Und die hatten eine Absicht gehabt, die Juden, ihn umzubringen. Warum? Weil er einerseits das Geschäft kaputt gemacht hat von denen, die haben viel Geld gemacht durch verschiedene Götzendienste, die einfach verkauft haben. Und die andere Seite, der hat das Evangelium, Jesus Christus, gepredigt. Den wahren, lebendigen Gott. Und das Wort Gottes ist wirksam. Und das haben die Juden gesehen, dass Menschen sich verändert haben, dass der Geist Gottes gewirkt hat. Der war ja schon da. Jesus war ja schon in den Himmel gefahren. Und jetzt befindet er sich auf der Reise Richtung Rom, Richtung Gefangenschaft. Er hat das immer wieder gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und so war es immer wieder in den Gemeinden eine tiefe Trauer, weil die Abschied genommen haben. Wir werden dich, Bruder, den größten Prediger, den wir erlebt haben, den werden wir nicht mehr sehen. Wie geht es mit unserer Zukunft weiter? Und interessant ist, dass Paulus hier 7 Brüder mitnimmt von Ephesus nach Troas. Die Zahl 7 hat eine besondere Bedeutung in der Gemeinde, in der Bibel. Die Vollkommenheit. Wir finden das auch, wir haben im Hauskreis am Freitag gelesen, aus Esther Kapitel 1, da geht es noch gar nicht um Esther, da geht es nur um den König Ahasverus mit der Königin Vista oder Vista, Vasti, je nach Übersetzung. Genau, dass er auch einen Beirat hatte in seinem Gremium von 7 Leuten. Und so kommen 7 Brüder aus verschiedenen Gemeinden mit Paulus mit nach Troas. Aber nicht auf dem direkten Weg, sondern er sagt, geht dahin. Die werden mich auf dem Schiff, werden mich vielleicht gefangen nehmen. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Ich gehe einen anderen Weg. Und diese 7 Brüder aus 7 Gemeinden hören auf Paulus und gehen nach Troas und warten da auf Paulus. Und ich dachte auch einmal, diese Hingabe von den Brüdern, dass die einfach so gehorsam sind, weil die wussten, dass Paulus in Troas deren Gemeinschaft braucht, deren Beistand, die Unterhaltungen. Und sie gehen dahin, die werden mit Namen genannt in dem Kapitel 20 in der Apostelgeschichte und warten auf Paulus, bis Paulus nach Troas ankommt. Aus der zweiten Missionsreise wissen wir, dass Paulus von Mazedonien bis Troas innerhalb von 2 Tagen zurücklegte mit Schiff. Hier in Kapitel 20 lesen wir, dass er den gleichen Weg von Mazedonien nach Troas 5 Tage gebraucht hatte. Und die meisten Kommentatoren sagen, dass es wahrscheinlich ein hoher Sturm, ein starker Wind gewesen ist, dass die Segel sehr schwer zu spannen waren. Er kommt in Troas an. Und dann lesen wir ab Vers 4 bis einschließlich 12. Ab Vers 5. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Das berichtet Lukas. Lukas schreibt die Apostelgeschichte. Vers 6. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, das, was wir heute machen werden, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Also seid gespannt, ganz entspannt, wir werden heute bis abends hier sitzen bleiben. Vers 8. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf, während Paulus weiterredete. Fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgefunden. Wer hat diese Geschichte schon mal gehört? Viele. Und es wäre traurig, wenn die Geschichte hier aufhören würde. Paulus letzte Rede, letzte Predigt in der Gemeinde Troas endet mit einem Tod. Was denken die anderen Heiden? Was würden die Juden sagen? Vers 10. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Eine Message, eine Geschichte, die super endet. Die erste Parallele auf unser Leben. Wie oft sind wir vielleicht im Hause Gottes, in Gemeinschaft mit Christen, und doch trifft uns ein Leid? Vielleicht muss eine geliebte Person von uns scheiden. Ein Elternteil, ein Geschwisterteil, eine Freundin, ein Kollege. Und fragen: Gott, warum? Warum lässt du das zu? Hier zeigt es uns ein Beispiel, dass das keine Ausnahme ist, wo du dich aufhältst, dass etwas geschehen kann. Es kann auch ein Unglück geschehen. Hier im Gottesdienst kann jemand umfallen und sterben. Ein Herzinfarkt, Schlaganfall oder einfach bewusstlos und geht dann von uns. Es gibt keinen Flecken hier auf dieser Erde, wo alles heil ist. Warum? Weil die Erde verflucht ist. Und interessant ist, dass Paulus hier in dieser Gemeinde in Troas sich nicht in der Synagoge aufhält, sondern in einem Haus und dann auf dem 3. Stock. Und jetzt brauche ich einige Kinder, die mutig sind, abzuschätzen. Ich finde gut, dass Jonas so eine gute Überleitung hat. Es ging um ein paar Meter. Ja. Es war der Eutychus. Eutychus. Genau. Man kann manchmal 30 Mal lesen, aber wenn man es nicht aussprechen kann. Ne? Eutychus, genau, der war, man sagt, zwischen 7 und 14 Jahre. Jetzt brauche ich Kinder zwischen 7 und 14 Jahre, 5 Kinder. Also Mindestalter 7, maximal 14 Jahre. Freiwillige, ihr müsst nur schätzen. Tim, komm nach vorne. Sam, glaube ich, ne? Sam. Ich sag mal, Justus, komm nach vorne. Der mit dem grünen T-Shirt. Hier, kommt, noch zwei. Komm, Evan. So, ich habe hier einen Laser mitgebracht. Und derjenige, der ratet die Entfernung von der Fliese bis zur Decke, der kriegt von mir eine Überraschung. Habe ich auch eingepackt, nicht, dass ich nicht... Ja, dann haben wir... So, es gibt auch eine Überraschung, ein Maß.
Die Entfernung von hier bis zur Deckenspitze. Wer am nächsten dran ist, der bekommt ein Maß.
Die hört Deutschland vom Maß, ne? Also eine Schleichwerbung auf den Maßen gezogen. Ihr müsst sagen Meter, zum Beispiel 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter. Es sind auf jeden Fall nicht über 7 Meter. Die Entfernung von der Fliese bis zur Decke. Sag eine Zahl. 5 Meter? 6 Meter. Ihr könnt auch sagen 5,5 oder 6,5, 6,2. 5, 6, 7, eine Reihenfolge. 6,5. 7. 5,5. 5,4. Wer will den gewinnen? Sehr gut. Genau. Und da ihr alle hier mitgewirkt habt, gebe ich euch jedem eins. Das ist ja wie mit dem.
Naomi, du bist zu Hause eigentlich.
Die eigenen Kinder müssen leiden. Genau. 5,5, sehr gut geschätzt, Evelyn. Der Eutychus ist gefallen ungefähr von 7 Meter. Man sagt damals, die Häuser, die waren in 3 Stockwerken auch schon mit Stein und mit Beton, also mit Zementmörtel, mit Ziegelstein gemauert. Und mit dem ganzen Lehmgemisch hat man schon über 6-7 Meter, begann dann die dritte Etage. Und ich dachte mir, diese Höhe 5,5, also noch höher. Ja? Wenn ich jetzt hier einen Hocker hinstellen würde und ein Kind zwischen 7 und 14 draufsetzen würde und einfach nur hier runterschmeiße, das ist kein ganzer Meter, da kann man sich schon verletzen. Und dann ist es auch nicht unnatürlich, dass wenn einer von so einer Höhe, also noch höher, runterfällt, dass er dann stirbt. Und wenn das Wort Gottes sagt, sie hoben ihn auf und er war tot, dann war er tot, mausetot. Dann war er kein Leben mehr. Bis Paulus hinunterkam. Und jetzt kommt das Interessante, den Gedanken, den ich bekommen habe. Paulus kommt am Tag des Herrn, ja, hier steht geschrieben, an dem Tag, wo Jesus auferstanden ist, da hat die Gemeinde sich versammelt, um das Mahl zu feiern, um das Brot zu brechen. Und dann müssen wir uns das so vorstellen, dass die Gemeinde damals zusammenkam, nicht nur um Abendmahl zu feiern, so wie wir heute in Gottchen, sondern die kamen zusammen und alle haben das zusammengebracht, was sie zum Mittag, zum Abendessen hatten und haben da wirklich gefeiert. Die haben gegessen, die haben getrunken und im Anschluss haben die das Abendmahl gefeiert. Paulus sagt das nachher an die Korinther. Sagt er, es ist nicht gut, wie euer Zusammenkommen ist. Ein Fressen und ein Saufen. Denkt an den Herrn, der für euch gestorben ist. Das soll in jeder Situation, in jeder Feier zu sehen sein. Und so haben die wahrscheinlich gegessen. Und Paulus predigt und predigt und predigt. Was war die Absicht von Paulus? Lesen wir nochmal den Gedanken. Am ersten Tag der Woche, aber als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Also er hat Abschied genommen, weil er am nächsten Tag abreisen wollte und sagte, ich werde jetzt so lange predigen, bis einer aus dem Fenster fällt. Nein, das war nicht die Absicht. Paulus opferte Schlaf, Er kam von einer Reise und sagte, es geht um das Wort Gottes und predigt und erzählt ihn, gibt den Hinweis, ermahnt die Gemeinde, tröstet die Gemeinde. Und dann ist das nicht untypisch, dass einige einschlafen. Wer hat schon mal jemanden in der Gemeinde gesehen schlafen? Also ich kann euch eins sagen, dass die Prediger ganz viele sehen. Und wehe, heute schläft einer, den nenne ich mit Namen. Nein. Wer hat schon mal selber geschlafen im Gottesdienst? Da trauen sich nicht alle, ne? Ihr braucht euch nachher auch nicht bei mir entschuldigen. Hier finden wir, dass Paulus seine Predigt ausdehnte, weil er wollte ihn alles noch mitgeben. Das Letzte, was er noch wusste, was der Geist ihm eingetrichtert hat, gib das Wort weiter. Kämpfe, tritt für das Evangelium ein, opfere Schlaf und Zeit und gib das Evangelium weiter. Es geht um die gute Botschaft, um die gute Message, die lebendig ist, die Veränderung bringt. Das haben wir heute gesehen. Und Paulus hört auf dieses Wort und gibt es weiter. Er hört auf den Heiligen Geist und dann schläft einer ein. Mitten in einer Feier, mitten in einem Gottesdienst, wo das Mahl gebrochen wird, wo an das Leiden und Sterben Jesu Christi gedacht wird. Wo gedankt wird, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das finde ich doch interessant. Der Text hat uns aber auch gesagt, dass da auf dem dritten Stock, in diesem großen Obersaal, ja, also war das ein reiches Mitglied gewesen, der wahrscheinlich ein großes Haus hatte. Es war ein großer Saal, die sich versammelt haben, dass es da langsam dunkel wurde. Und es waren viele Lampen. Und wer weiß, was waren das für Lampen damals? Öllampen. Und die haben eine besondere Eigenschaft. Was machen die? Die ziehen ordentlich Sauerstoff. Und da können wir uns auch gar nicht, ja, das können wir uns gut vorstellen eigentlich, dass wenn wenig Luft im Raum ist, vielleicht kommt der Sommer jetzt ja auch mal langsam nach Deutschland, wenn wir die Fenster zumachen und wenn wir 4 Stunden Gottesdienst hier feiern, wie wird es uns gehen? Es wurde langsam dunkel, der Eutychus wurde müde, die Luft wurde immer enger und er schlief ein. Das sagt der Text uns. Er schlief nicht nur ein, er fiel vom Stock, vom dritten Stock, war mausetot. Und hier die zweite Parallele auf unser Leben. Schläfst du in der Gemeinde Gottes? Schläfst du in deinem persönlichen Umfeld, in deinem persönlichen Gottesdienst. Paulus beschreibt den persönlichen Gottesdienst. Schläfst du vielleicht ein? Bist du vielleicht müde geworden? Vielleicht ist die Luft eng geworden. Du hast keine Kraft mehr und schläfst ein. Und ich stellte mir die Frage hier im Text, hey Leute, Vater, wo warst du? Hast du deinen Sohn nicht gesehen? Der da eingeschlafen ist. Sehe ich meinen Bruder, meine Schwester, meine Frau, meine Kinder, wenn sie müde werden, wenn sie einschlafen, geistlich einschlafen? Oder funktionieren wir alle? Ja, vielleicht laufen wir jeden Tag in die Kirche und in den Gottesdienst und meinen dadurch, dass wir gerecht werden, dass wir dadurch heilig sind und merken nicht, wie meine Schwester, mein Bruder einschläft. Das sagt der Text uns nicht. Aber das können wir daraus schließen. Dass wir wachsam sein sollen und auf unsere Geschwister aufpassen dürfen. Und fragen, wie geht es dir? Bruder, Schwester, Freund, Kind, Sohn, Vater, Mutter. Wie geht es dir oder bist du schläfrig geworden? Die Konsequenz daraus ist, dass er rausfällt und tot ist. Und ich habe das auf mein Leben überprüft. Wie oft sehe ich das? Erst wenn die Sünde da ist, bei dem Bruder, bei der Schwester, erst wenn die geistlich tot sind und am Ende liegen, am Boden sind, dann biete ich denen meine Hilfe an. Nicht vorher. Ach, das Wort ist so lebendig, so wirksam und es ist die Wahrheit. Und der Geist Gottes spricht heute zu dir und zu mir und möchte uns etwas mitgeben. Er möchte dir und mir sagen, sei wachsam. Pass auf deine Geschwister auf, dass sie nicht einschlafen und schon gar nicht aus dem Fenster fallen. Paulus, der volles Geistes ist, unterbricht diese Abendmahlfeier und sagt, jetzt muss etwas geschehen. Diese Feier, dieser Sonntagsgottesdienst, der kein Ersatz für den Schabbat war, von den Juden, sondern es war an dem Tag, wo der Herr auferstanden ist, wo die Gemeinde sich versammelt hat. Das ist der erste Tag der Woche. Nicht Montag ist der erste Tag, sondern Sonntag ist der erste Tag der Woche. Es würde auch keine Rolle spielen, wenn es ein Montag oder Dienstag wäre. Das finden wir in dem Neuen Bund, also im Neuen Testament nicht, dass das unbedingt Sonntag sein muss. Die hatte drei Eigenschaften, drei Punkte. Einmal, es war das Mahl des Herrn. Was wurde da gefeiert? Was wurde da gefeiert? Das Abendmahl. Die gute Botschaft. Jesus liebt dich. Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Du kannst nicht durch deine Gerechtfertigung, durch deine Werke kannst du nicht gerecht werden. Nur durch das Blut vom Kreuz Golgatha. Das haben die gefeiert. Was haben die noch auf diesen Gottesdienst gefeiert? Das Wort des Herrn wurde gepredigt und das ist eine Feier. Das Mahl des Herrn, das Wort des Herrn. Und jetzt unterbricht Paulus seine Predigt, das Abendmahl. Und jetzt geht er runter, läuft drei Etagen runter, läuft das Treppenhaus durch, wirft sich über ihn, hält ihn fest und sagt, er lebt. Die Kraft des Herrn. Wenn wir volles Geistes sein werden, dann werden wir diese drei Feiern in unserem Leben haben. Das Mahl des Herrn, das Wort des Herrn und die Kraft des Herrn. Das Wort macht lebendig, das ist wirksam. Und der Name Eutychus bedeutet Glück. Und ich dachte mir, was für ein Glück hat er gehabt, ja, dass er da aus dem Fenster fällt. Also kann man keine andere Bedeutung nehmen. Der Schlafende, der nicht Aufpassende, der nicht Wachsame. Die Bedeutung von dem Namen Eutychus heißt Glück. Und ich dachte mir, hat er Glück gehabt oder Unglück? Und ich denke mir, dass der Herr zu ihm so gesprochen hat, dass er in diesem Unglück, wo er runtergefallen ist, wieder Gottes Glück bekommen hat. Dass er da Gott gesehen hat. Dass Gott ihm eine zweite Chance gegeben hat. Und hier vielleicht eine Parallele zu deinem Leben. Vielleicht gibt Gott dir heute eine Chance durch das Wort Gottes hier und sagt, du bist hier, du hörst das Wort Gottes und er gibt dir eine zweite Chance. Nimm ihn an. Und dieser Eutychus, er wacht zum Leben. Sein physischer Körper war da. Das andere, was wir von Eutychus lernen können, ist, was macht ein 7-Jähriger oder ein 14-Jähriger so lange im Gottesdienst? Es ging um das Mahl des Herrn, es ging um das Wort des Herrn und um die Kraft des Herrn. Und er war da. Er hatte Interesse gehabt. Ich möchte zuhören diesem Paulus. Und dass er so lange da gewesen ist, vielleicht hat er schon durch seinen Vater oder durch Freunde mitbekommen, vielleicht haben auch die Klassenkameraden und die Freunde ausgelacht. Ach du läufst schon wieder da in deine Gemeinde. Du läufst in eine Teenie. Ja, hier bei euch in der Jugend oder was, ne? Das ist mit Bibel und so, ist ein bisschen altmodisch. Dieser Eutychus war da und hörte das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, wenn da ein Samen fällt, das kommt nicht leer zurück. Und Paulus musste hier dieses besondere Abendmahl, sein letztes Abendmahl in Troas, unterbrechen und sagen, ich muss jetzt die Kraft des Herrn wirken lassen, damit nicht die Juden sagen, an der letzten Feier, ja, die haben so lange das Evangelium da gepredigt, die haben so lange da dem Paulus zugehört, dem Verführer, und da ist sogar einer gestorben. Paulus hat nicht oft solche Wunder getan, doch hier hat er das Wunder getan, damit die Gemeinde auch weiterhin leuchten kann, damit die Gemeinde hier ein Licht sein kann an dem Ort. Und Paulus macht da kein großes Drama raus. Das ist so interessant, so steht es im Text. Vers 11. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen. Also Paulus, bei aller Liebe, ne? Irgendwann ist doch Schluss. Ich kenne eine Geschichte von einem Prediger, der hat ganz lange gepredigt und hat sich immer wiederholt. Es ging immer wieder um das Wasser. Und dann haben die ihm gesagt, predige doch nicht mehr über das Wasser und über die Taufe. Okay, dann predige ich über die Schöpfung. Und dann, oh, Gott hat doch das Wasser geschaffen. Dann war er wieder. Und dann kommt er wieder zur Taufe und predigt und predigt und predigt. Und irgendwann sagt er, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann sagt ein Kind, Opa, sag Amen. Also man kann auch irgendwas geistlich tot machen. Das Wort Gottes ist lebendig. Aber wenn wir es die ganze Zeit wiederholen, den gleichen Satz sagen, dann können wir das auch ausdehnen. Bei Paulus war das hier nicht so. Er predigte diese gute Botschaft und diese Message, die haben wir weiterzutragen an meinem Arbeitsplatz, in meiner Umgebung. Auch wenn es ein Konflikt ist mit der Nachbarschaft, habe ich diese Message weiterzutragen. Warum? Weil es lebendig ist. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben nicht irgendeinen Götzen, einen toten Gott, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Und wir dürfen diese frohe Botschaft weitertragen, hinaustragen und sagen, hey, wir haben das Leben. Komm zu Jesus und du bekommst auch das Leben. Und so wünsche ich mir, dass wir ein hörender Jünger sind, dass wir wachen und beten, dass wir aus dieser Geschichte von dem Eutychus eins lernen, der kam dahin mit guter Absicht, um zu hören, dass wir hörende Jünger Jesu sind. Wir haben gesungen, du bist mein Hirte, du wirst mein Leben leiten. Ist das so? Oder singe ich aus Gewohnheit und Routine? Der Herr Jesus wird dein Leben leiten, wenn du ein hörender Jünger sein wirst. Und wir dürfen jetzt dieses Mal, was Jesus eingesetzt hat, was Paulus an die Gemeinden weitergegeben hat, es geht um das Wort vom Kreuz. Wir dürfen das jetzt auch als Gemeinde feiern. Daran denken, was Jesus für dich und für mich getan hat. Diese unbeschreibliche Gnade dürfen wir schmecken. Unverdient. Das können wir nicht bezahlen. Und so wünsche ich mir und dir, dass wir wachen und beten, damit wir nicht runterfallen und sterben, so wie Eutychus. Amen.